Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Es gibt ja auch Diabetiker, die irgendwann ihre Spätschäden noch erleben. Und mit dem Erleben der Spätschäden kommen wir vielleicht zu einem Patienten, zu einer Patientin, die Sie vielleicht in ähnlicher Weise schon einmal gesehen haben. Eine Typ-2-Diabetikerin seit 23 Jahren, adipös, bereits makrovaskuläre Spätschäden im Sinne einer koronaren Herzkrankheit, im Sinne einer PAVK, bereits 2 Dehnungen hinter sich, auch eine diabetisch-proliferative Retinopathie mit Laserbehandlung des Auges, also schon ziemlich viel makro- und mikrovaskulär, was hier an Spätschäden vorliegt. Zusätzlich hat die Patientin ein Serumkreatinin von 3. Wir können auch eine Proteinurie nachweisen von ca. 1,8 Gramm. Das kann man auch abschätzen, indem man das Eiweiß im Spontanhahn durch das Kreatinin im Spontanhahn dividiert. Dann kommt man ungefähr schätzungsweise auch dorthin. Also eine proteinurische Nierenerkrankung bei bereits eingeschränkter Nierenfunktion. Der Blutdruck ist 135:60. Wir haben einen HbA1c-Wert von 7,5. Das Lipidprofil können Sie hier auch sehen. Wir sehen hier nur, vielleicht darauf hinzuweisen, ein LDL-Cholesterin von 134. Das merken wir uns vielleicht ein bisschen im Hinterkopf. Ansonsten Kalium, Calcium, Phosphat etwas erhöht. Und zusätzlich haben wir es bei der Patientin auch noch mit einer Anämie zu tun. Also Sie sehen ja schon etwas Komplexeres. Es geht hier nicht mehr nur darum, dass vielleicht Ihnen der Blutdruck, der Blutzucker nicht so gefällt oder auch das Lipidprofil, sondern die Patientin hat noch einige andere Dinge. Und die Frage ist, hat das irgendeinen Einfluss auf das, was wir mit unserer Diabetes tun. Die Therapie besteht aus zweimal täglich einer Mischinsulingabe, wie es auch nicht sehr selten ist. Zusätzlich hat diese Patientin auch noch eine Kombinationstherapie mit Vildagliptin und Metformin, und zwar in einer Dosis von 50 Milligramm zu 850 Milligramm. Sie schluckt ihr Thromboas und sie hat eine Kombinationstherapie antihypertensiv bestehend aus einem Angiotensin-Rezeptorblocker, dem Valsartan, plus Amlodipin im Handel unter dem Namen Exforsch. Dann hat sie ein Bisoprolol, auch unter Concor bekannt, also einen Beta-Blocker. Und sie hat ein Simvastatin 20, also eine ziemliche multimodale Therapie. Merken Sie sich ungefähr, was die Patientin hatte. Und jetzt komme ich auch schon zu meiner ersten Frage. Welche Therapieänderung würden Sie jetzt als erstes vornehmen? Gar nichts? Oder würden Sie vielleicht sagen, gut, das Kreatinin ist hoch, ich setze die Blockade des Renin-Angiotensin-Systems ab? Oder sagen Sie, ich setze Metformin ab und reduziere das Vildagliptin? Ich setze Simvastatin ab, weil ich habe irgendwo gelesen, Statine machen einen Anstieg der CK bei Niereninsuffizienz und das ist gefährlich, das sollte man nicht geben. Oder Sie sagen, ich steigere das Insulin, das ist mir jetzt a priori mal das Wichtigste. Diese Patientin soll ein HbA1c-Ziel kleiner 7 haben. Sie hat jetzt 7,5 HbA1c, wenn Sie sich erinnern. Oder Sie sagen, nein, ich gebe jetzt zusätzlich dazu das Dapagliflozin zur Gewichtsabnahme. Wofür würden Sie sich jetzt entscheiden anhand dessen, was Sie so bis jetzt einmal gehört haben in den letzten beiden Vorträgen? Gut, also Sie haben sich für den Punkt 2 entschieden, Punkt 1 aber immerhin auch noch ein Viertel ungefähr. Gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Ich würde auch übereinstimmen mit den 50%, die sich für 2 entschieden haben. Angiotensin-Rezeptorblocker basieren wegen hohem Serumkreatinin, auf das komme ich noch zurück, auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. Sie werden mit dieser Frage noch einmal konfrontiert werden. Es war jetzt einmal die Frage, was machen Sie als erstes? Und schauen wir uns einmal an, warum ich glaube, dass Sie richtig liegen. Der Punkt 3 ist sicherlich etwas da unten, oder eigentlich der Punkt 5, entschuldigen Sie, die Nummerierung ist hier etwas falsch. Dapagliflozin kommt nicht mehr in Frage, das war eines der Fragen zuerst, weil 3 Kreatinin ist sicherlich etwas, wo ich zu wenig GFR habe, als dass mir das Dapagliflozin hier eigentlich noch Sinn machen kann. Sie haben auch schon etwas über Insulin steigern, habe ein C-Ziel gehört. Ich glaube, von Ihnen glauben nicht sehr viele, wie man hier sieht, unter 4, dass vielleicht eine Verbesserung der Stoffwechselsituation so viel bringt oder ob es vielleicht sogar gefährlich ist. Aber schauen wir uns zuerst einmal an, wie schaut es denn mit der Niere dieser Patientin wirklich aus? Und das Kreatinin ist zwar ein Parameter, den wir so erfassen, aber Sie wissen alle, dass wir in Labors heute viel mehr zur Verfügung bekommen und irgendwo stehen wir immer dort, wo eGFR steht. Also eine geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, und da gibt es verschiedene Abschätzungsformeln wie die MDRD-Formel oder die CKD-EPI-Formel, auf deren Unterschiede ich nicht eingehe, ist auch jetzt eher marginal von Bedeutung. Aber wenn wir jetzt einmal hier in den Kalkulator, hier, den gibt es im Internet, braucht man nur eingehen, GFR-Kalkulator, Die meisten Labors geben diesen Wert schon von sich aus. Aber ich habe einmal hier eingegeben, 3 Kreatinin, 65 Jahre und Frau. Und dann sehen wir erstaunlich, Sie sehen, diese Patientin hat eine geschätzte glomeruläre Filtrationsrate von 16 Milliliter pro Minute. Und ich glaube, diese Formel gewinnt ja schon noch etwas zusätzlich an Bedeutung, weil sie viel stärker sensibilisiert dafür, wie schlecht es eigentlich mit der Nierenfunktion schon ausschaut. Bei 3 Kreatinin hätten wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen gedacht, dass diese Patientin sich eigentlich schon in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Stadium ihrer Niereninsuffizienz befindet. Und wenn man das Ganze jetzt versucht, in die Einteilung der Stadien der Nierenerkrankung hier unterzubringen, sehen wir, dass wir bei dieser Patientin uns schon im späten CKD-Stadium 4 befinden, also eigentlich schon fast bei der terminalen Niereninsuffizienz, wo es um Planung der Dialyse geht. Noch nicht ganz, aber schon fast. Und da sehen wir eigentlich, dass wir über diese geschätzte GFR, die wir viel mehr beachten sollten als das Kreatinin, noch eine ganz andere Sensibilität für das Problem kriegen. Und Sie werden dann später im Laufe meines Vortrags auch noch sehen, warum das dann eine Bedeutung hat hinsichtlich verschiedener Dinge, die Sie dann noch machen oder nicht machen werden bei der Patientin. Also eine weit fortgeschrittene Nierenerkrankung bei langjährigem Diabetes. Davon kann man mal ausgehen. Jetzt zu meiner nächsten Frage. Welchen Befund brauchen Sie nicht unmittelbar in der Diagnostik? Eine Nierensonographie? Also die Patientin sitzt bei Ihnen in der Ambulanz und Sie sagen, okay, Sie ordnen jetzt einige Untersuchungen an, sei es Laborbestimmungen oder sei es vielleicht eine Bildgebung. Und worauf würden Sie primär eher verzichten? Ist es die Nierensonographie, die venöse Blutgasanalyse, ein Eisenstatus komplett mit Ferritin- und Transferinsättigung oder das Parathormon, oder würden Sie sagen, nein, eine komplette Immunologie zum Ausschluss einer etwaigen immunologischen Systemerkrankung brauche ich hier nicht? Wofür entscheiden Sie sich? Die meisten entscheiden sich für 4 und da stimme ich Ihnen völlig überein. Ein völliges Work-up der autoimmunologisch mediierten Systemerkrankungen zum Ausschluss einer Systemerkrankung mit Glomerulonephritis brauchen Sie sicher hier bei dieser Patientin nicht. Sie haben eine Anamnese, Sie haben auch die Retinopathie als Zeichen einer mikrovaskulären Spätschädigung und wenn das Auge mal sehr fortgeschritten geschädigt ist, ist oft auch die Niere sehr fortgeschritten geschädigt. Sie haben eine Diabetesdauer von 23 Jahren, das passt auch ganz gut zur Entstehungsgeschichte der diabetischen Nephropathie. Wenn Sie vor einem Jahr noch keinerlei Eiweißausscheidung haben und ein normales Kreatinin, würde ich hier schon etwas anders vorgehen. Ein dritter Punkt ist vielleicht auch das Harnsediment. Sie haben keine Erythrozyten im Harn, also können Sie hier eine entzündliche, nephritische Erkrankung eigentlich ausschließen. Also diese ganze überbordende Diagnostik brauchen Sie anhand der Anamnese a priori bei dieser Patientin nicht. Die anderen Dinge machen Sinn, auf das komme ich noch zurück. Die sollten wir wahrscheinlich schon sehr früh machen bei dieser Patientin. Nun, was können wir überhaupt tun? Zum einen tun wir das, was mein Kollege jetzt Ihnen in seinen 2 Vorträgen gesagt hat. Wir versuchen, den Blutzucker zu optimieren, wir kümmern uns um die Lipide und wir kümmern uns um den Blutdruck. Die Frage ist, hat die chronische Nierenerkrankung der Patientin und zusätzlich auch die koronare Herzkrankheit und die PAVK irgendeinen Einfluss für uns, was unsere Zielwerte angeht und einen Einfluss auf unser Vorgehen hinsichtlich der Auswahl der Medikation? Weil damit müssen wir uns sehr wohl beschäftigen, was können wir noch nehmen an Substanzen oder womit schaden wir vielleicht. Der zweite Punkt, gibt es vielleicht andere Dinge, die für den Outcome der Patientin noch wichtig sind? Wir haben eine Patientin mit einer offenbar renalen Anämie nach Ausschluss anderer Ursachen. Wir haben eine renal-metabolische Azidose vielleicht oder auch nicht, ich komme auf das noch zurück. Und wir haben vielleicht Probleme mit dem Calciumphosphatstoffwechsel, die zu einer beschleunigten Gefäßverkalkung führen. Also alles Dinge, die wir von Diabetikern kennen, können dann noch viel stärker verlaufen. Und was wollen wir erreichen? Wir wollen 2 Dinge. Wir wollen einerseits den Patienten vor kardiovaskulären Ereignissen schützen. Das haben Sie von meinem Kollegen schon gehört, also möglichst Spätschäden, kardiovaskuläre, also Herzinfarkte, Schlaganfälle oder den kardiovaskulären Tod verhindern. Wir wollen aber auch verhindern, dass diese Patientin an die Dialyse kommt. Oder sprich, wir wollen zumindest die Dialysepflichtigkeit hinauszögern. Wir wollen also diese Nierenfunktion irgendwas Gutes tun für die Niere, damit es nicht so schnell den Bach hinuntergeht. Nun, hier sind noch einmal diese drei Studien zusammengefasst, die uns eigentlich gezeigt haben, dass wir bei multimorbiden Diabetikern mit bereits vorliegenden Spätkomplikationen, vor allem der koronaren Herzkrankheit, durch eine allzu strenge Blutzuckereinstellung, wie Sie hier sehen, eigentlich mehr Schaden als Nutzen anrichten können. Nämlich zum einen deswegen, weil wir hier eine sehr hohe Rate an Unterzuckerungen haben. Dass das ungünstig ist, haben Sie zuerst schon gehört. Wir müssen bei fortgeschrittenen Komorbiditäten eigentlich die Vermeidung von Unterzuckerungen in den Vordergrund stellen. Und wir müssen hier dann auch verzichten auf eine allzu strenge Einstellung, was das HbA1c angeht. Und auf der anderen Seite hat man in einer dieser drei Studien gesehen, dass es hier sogar mit zu einer höheren Sterblichkeit kommen kann, wenn wir strengere HbA1c-Einstellungen wählen. Und Sie haben da gesehen, dass hier mehr Patienten verstorben sind, wenn wir das HbA1c auf 6,4 senken verglichen mit denen, die auf 7,5 sind. Und ich habe Ihnen da eine ganz rezente Analyse noch rausgenommen, was ist bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Hier sieht man aus dieser Akkordstudie 30% Zunahme der Mortalität, 40% Zunahme der kardiovaskulären Mortalität. Also wir können wirklich eigentlich durch sehr strenge Blutzuckereinstellung unter 7,0 wirklich auch sehr viel Schaden anrichten. Und warum ist das so? Sie haben schon viel gehört über die Unterzuckerungen und diese Hypoglykämien nehmen gewaltig zu in dem Moment, wo ein Patient auch eine eingeschränkte Nierenfunktion hat. Wir haben also hier noch einen Diabetiker mit normaler Nierenfunktion. Betrachten Sie hier nur die allerschwersten Hypos, nämlich die unter 50. Dann haben wir hier sozusagen eine Inzidenzrate von 4 und diese verdoppelt sich in dem Moment, wo der Patient auch eine eingeschränkte Nierenfunktion hat. Nun, warum ist die Unterzuckerungsrate so hoch? Zum einen ist die endogene Insulinclearance von der Nierenfunktion abhängig. Das heißt, wenn die Niere schlechter wird, wird auch das eigene Insulin weniger abgebaut. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben an der Dialyse bei uns Patienten, die man auch in der Literatur, stammt nicht von mir der Ausdruck, als Burnout-Diabetiker bezeichnet. Das sind Diabetiker, die eigentlich, nachdem sie Jahre oder Jahrzehnte insulinpflichtig waren, kein Insulin mehr brauchen, weil diese minimale Restsekretion des Pankreas dann bei Spätschäden oder bei sehr, sehr schlechter Nierenfunktion wieder ausreicht. Das heißt, Insulinclearance wird schlechter. Insulinspiegel steigt, Hyporisiko steigt. Zum anderen, und das beachtet man auch nicht so, zumindest ist es bei mir als Student vorbeigegangen, spurlos, die Niere macht in der Unterzuckerung ein Viertel bis ein Drittel der Gluconeogenese aus. Man schreibt diese Funktion eigentlich immer der Leber zu, aber es ist auch so, dass die Niere ein Viertel oder ein Drittel der Gluconeogenese ausmacht und ganz wesentlich an der Gegenregulation der Unterzuckerung beteiligt ist. Also auch das ist eine ganz wesentliche Funktion der Niere. Und zusätzlich gibt es halt einige Medikamente, und Sie haben das vom Dr. Beritz schon gehört, wie auch die aktiven Metabolite des Glimepirids, also von Medikamenten, die auch wieder über die Niere eliminiert werden. Also auch Medikamente kumulieren bei eingeschränkter Nierenfunktion. Also Hyporisiko bei Niereninsuffizienz bei Diabetikern ist sehr, sehr hoch. Und Sie haben auch schon gesehen aus der zuerst erwähnten Origin-Studie, dass schwere Unterzuckerungen und nächtliche Unterzuckerungen mit Tod vergesellschaftet sind. Und einer dieser Gründe sind, dass Unterzuckerungen Probleme machen, Veränderungen machen am Endothel, Veränderungen machen an den Thrombozyten, also eine gewisses prothrombogenes, proatherogene Veränderungen herbeiführen. Und was man auch in den letzten Jahren immer mehr draufgekommen ist, es ist auch so, dass sie vermehrt Rhythmusstörungen haben bei Patienten, die Unterzuckerungen haben. Eine sehr vor ein paar Monaten publizierte Arbeit mit 30 Typ-2-Diabetikern, da haben sie also den Patienten, hat man 5 Tage ein Holter-EKG gegeben und 5 Tage so einen erwähnten Glukosesensor und man hat gesehen, dass Patienten unter Insulin oder Sulfonylharnstoff verglichen mit Patienten, die Metformin oder einen DPP-4-Hämmer hatten, 10-mal mehr lebensbedrohliche Rhythmusstörungen hatten. Die 30 haben es alle überlebt, ja. Aber es ist so, dass sie eine 10-fach höhere Häufigkeit hatten an ventrikulären Tachykardien, an ventrikulären Arrhythmien, also durchaus todbringende Rhythmusstörungen. Also Hypos sind gefährlich, nicht nur, weil man einen Unfall haben kann oder von der Leiter fällt oder sich den Kopf anstößt. Hypos können auch kardiovaskuläre Ereignisse nach sich ziehen. Und dazu auch die Richtlinien, die uns eigentlich sagen, wir können den HbA1c-Wert mit zunehmender Komorbidität, und Sie haben das ja ausführlich zuerst gehört, etwas lockern und eigentlich müssen wir es über 7, über 7,5 ansetzen, damit wir den Patienten kardiovaskulär nicht gefährden. Nun werden Sie jetzt vielleicht sagen, na gut, aber vielleicht ist für die Niere gut. Und da muss man sagen, naja, für mikrovaskuläre Spätschäden wie die Retinopathie wissen wir schon, Zuckereinstellung ist ja was Gutes und es dürfte so sein, Wenn wir den Zucker früh einstellen, können wir die Albuminurie verhindern. Und in einer langen Beobachtungszeit aus einer dieser Langzeitstudien hat man schon gesehen, vielleicht kann man sogar auch Dialyse verhindern. Aber das waren nur 27 Patienten, die dort hingekommen sind, kleine Fallzahl. Es ist die Frage, ob das wirklich aussagekräftig genug ist. Nur auf der anderen Seite, was hat der Patient von einer geschützten Nierenfunktion, wenn er tot ist, durch ein kardiovaskuläres Ereignis? Also vielleicht ist die Zuckereinstellung wirklich was Gutes. Es ist mit Sicherheit was Gutes, wenn wir früh beginnen, noch in einem Stadium, wo der Patient eigentlich keine Hyponeigung hat. Das ist das, was Sie aus diesen UKPDS-Studiendaten gesehen haben. Aber in der Spätphase anzufangen mit guter Zuckereinstellung ist für den Patienten eher gefährlich als nützlich. Und man hat hier aus einer großen retrospektiven Untersuchung auch gesehen, dass eigentlich mit zunehmender Einschränkung der Nierenfunktion der Schutz, den wir erreichen können für die Niere durch eine gute Blutzuckereinstellung, immer, immer weniger wird und dass anhand dieser Daten hier unter 30 GFR eigentlich die Zuckereinstellung auch über 9 HbA1c überhaupt keinen negativen Effekt mehr hat auf die Niere und davor zwischen 30 und 60 GFR erst bei einem HbA1c über 9, das offenbar für die Niere noch irgendeine Rolle spielt. Also die Niere können wir durch Zuckereinstellung in der Spätphase beim Patienten mit 3 Kreatinin eigentlich nicht mehr wirklich besser machen. Da geht es um die Vermeidung der Nebenwirkungen und der kardiovaskulären Ereignisse durch zu strenge Einstellung. Das ist also viel wichtiger, als hier zu versuchen, Nephroprotektion durch HbA1c-Optimierung zu erreichen. Metformin wurde auch schon gesagt, unter 60 gibt es kein Metformin nach den österreichischen Guidelines. Wie gesagt, die Briten und anschließend daran auch die Amerikaner sind ein bisschen lockerer, die sagen, man kann durchaus Metformin etwas länger nehmen. Wenn wir allerdings jetzt zu unserer Patientin gehen, eine glomeruläre Filtrationsrate von 16 Milliliter pro Minute verbietet natürlich Metformin, keine Frage. Schauen wir uns an, was ist mit der Gliptin-Therapie? Sie haben sich ja für Punkt 2 entschieden, nämlich Metformin absetzen und Wildergliptin reduzieren. Sie haben zuerst von meinem Kollegen schon gehört, dass der einzige DPP-4-Hämmer, den Sie nicht in der Dosis anpassen müssen, das Linagliptin ist. Bei allen anderen können Sie sich ganz einfach merken, bei 50 GFR 50% der Dosis. Ja? Und das stimmt für alle anderen auch laut Beipacktext. Ja? Das heißt, beim Wildergliptin, was Sie normalerweise mit zweimal täglich 50 dosieren, müssen Sie auf einmal täglich runtergehen und Metformin bei unserer Patientin müssen Sie absetzen aus Toxizitätsgründen. Ansonsten ist es so, dass natürlich Sulfonylharnstoffe und andere Dinge natürlich hier eher negativ behaftet sind. Auch die erwähnten und kaum erstatteten oder schwer zu erstattenden Incretin-Analoga, die man in subkutan spritzt, sind unter 30 GFR nicht mehr zugelassen. Also auch das kommt für unsere Patientin nicht in Frage. Sie müssen letztendlich sich mit dem Insulin spielen und eigentlich alles andere wegtun. Ob das Wildergliptin hier irgendeine Bedeutung hat, wage ich zu bezweifeln. Wahrscheinlich können Sie es, Sie müssen es reduzieren und wenn Sie es absetzen, tun Sie auch nicht Falsches, weil im Prinzip wird bei einer Patientin mit langjähriger Diabetesdauer und dieser Nierenfunktion der DPP-4-Hämmer einfach gar nichts bringen. Das Dapagliflozin ist auch keine Option. Also Sie haben hier eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur das Insulin. Vielleicht können Sie noch sich für ein Glitazon entscheiden. Das bleibt dann Ihnen überlassen, je nach Komorbiditäten. Gut, und das Ganze sagen uns die Guidelines eigentlich genauso. Es gibt keine Evidenz dafür, dass gute Zuckereinstellung in Spätstadien der Niere irgendetwas nützt. Es ist eher bedenklich wegen der Hypos und wegen der kardiovaskulären Ereignisse. Und Sie sollten den HbA1c-Wert über 7 hinauf durchaus etwas lockern und Sie machen dabei nichts falsch. Also the lower the better gilt für dieses Patientenklientel mit Sicherheit nicht. Sie können sich zwischen 7 und 8 HbA1c, wenn Sie sich bewegen, geht es da sicherlich ganz gut. Nun gehen wir jetzt von der Zuckereinstellung weg zum Blutdruck und ich stelle Ihnen diese Frage jetzt dann noch einmal ein bisschen anders. Sie haben also Blutdruck 135 zu 60 unter dieser Therapie. Würden Sie jetzt diese Blutdrucktherapie in irgendeiner Form steigern oder erweitern, weil Sie wollen eigentlich unter 130 mm Hg? Mein Kollege hat ja gesagt, guideline-konform ist es so, wir wollen ab einer Albuminurie von 30 mg pro Gramm, also wenn Eiweiß im Harn drinnen ist, im Stadium der Mikroalbuminurie wollen wir eigentlich den Druck unter 130 haben. Option 1. Zweitens, Sie sagen, ich will diese antiproteinurische Wirkung verbessern und kombinieren einen ACE-Hämmer mit einem AT1-Blocker. Oder Sie sagen, nein, das Amlodipin tue ich weg, ich habe lieber Hydrochlorothiazid, weil die Patienten zu entsalzen ist ja was Gutes, die essen ja alle viel zu viel Salz. Oder Sie sagen einfach, der AT1-Blocker und diese Frage, welche einmal gestellt, kommt weg, weil der Patient 3 Kreatinin hat. Oder sagen Sie einfach, ich lasse alles gleich. Wählen Sie bitte jetzt. Eine der letzten Herausforderungen heute. Gut, Sie entscheiden sich für 5 Beibehalten der Therapie. Das ist sehr gut, ich würde das genauso machen, ich würde hier nichts ändern. Es gibt aber doch Steigern und Erweitern. Manche sagen, ich will vielleicht unter 130 hinunter. Und Punkt 4, AT1-Blocker pausieren, ist auch grundsätzlich nicht so unbeliebt, muss man sagen. Also ich muss mal sagen, der Punkt 2, den eh nicht sehr viele haben, ACE-Hemm und AT1-Blocker kombinieren, nein, es hat grundsätzlich 3 Studien gegeben, die eine duale RAS-Blockade, wo mehr Probleme waren als Nutzen war. Das sollten wir sicher nicht. Es gibt auch eine Untersuchung, die zeigt, dass Amlodipin als Second-Line-Therapie besser ist als die Kombination mit Hydrochlorothiazid, nämlich 20% weniger kardiovaskuläre und renale Endpunkte. Hydrochlorothiazid natürlich ist hier überhaupt noch zu hinterfragen bei so weit eingeschränkter Nierenfunktion, wie weit es wirklich noch wirkt. Aber Amlodipin ist eine moderne Therapie. Nun, für alle die mehr wollen als die 130, muss man sagen, die Guidelines, die neuen, haben sich ein bisschen nach oben verschoben, indem man heute, und Sie haben das schon gehört, eigentlich sagt, unter 140, 90 ist gut. Und ab dem Stadium der Albuminurie sollten wir unter 130, 80 gehen. Und grundsätzlich liegen Sie guideline-konform gar nicht so falsch, wenn Sie sagen, wir müssen irgendwas steigern an dieser Therapie. Es hat aber auch einige Untersuchungen gegeben, die uns gezeigt haben, dass einerseits systolische Werte unter 120 mit einer erhöhten Ereignisrate kombiniert sind und zweitens, und das gilt vor allem für Patienten mit koronarer Herzkrankheit und da gehört ja auch unsere Patientin dazu, dass diastolische Blutdruckwerte unter 70 mm Hg mit einer kardialen Übersterblichkeit verbunden sind, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Diastole ja hauptverantwortlich für die Koronarperfusion ist. Das heißt, der diastolische Blutdruck ist der, der die Koronarien perfundiert und wenn Sie jetzt hier eine Patientin haben mit einer Diastole von 60, würde ich mich hüten, auch wenn die Systole 135 ist, dass ich die Diastole noch weiter absenke. Und das sei hier noch einmal zusammengefasst, Sie haben ungefähr einen Blutdruckbereich von 120 bis 140 bei Patienten, die Eiweiß ausscheiden, 120 bis 130, das ist sehr eng gesteckt, aber Sie sollten auch diese untere Limit 120 zu 70 eigentlich ernst nehmen und sagen, darunter will ich nicht. Wenn Sie mit der Therapie darunter kommen, muss man die Therapie einfach wieder reduzieren. RAS-Blockade, erste Wahl, ACE-Hemmer, AT1-Blocker, das hat mein Kollege schon erwähnt, kombinieren dürfen Sie beides nicht, da gibt es mehr Nebenwirkungen als Nutzen. Und einige Untersuchungen gibt es auch, die uns zeigen, dass vielleicht die abendliche Gabe von einem Blutdruckmedikament günstig ist, um vor allem diese nächtlichen Blutdruckabsenkungen herbeizurufen. Diese Studien stammen aber alle aus einer einzigen Arbeitsgruppe und sind, weiß man nicht, wie valide die sind, man glaubt schon, aber eine abendliche Blutdruckmedikation ist wahrscheinlich kein Fehler. Auch viele Studien, wenn man sie genauer liest, haben eigentlich Blutdruckmittel am Abend dosiert. Also vielleicht macht sogar das auch Sinn, Blutdruckmedikamente wirklich am Abend zu geben, vor allem kürzer wirksame natürlich, um diesen Dipping-Status wiederherzustellen. Nun, Lipide, Sie haben zuerst gehört, Sie wollen unter 70 LDL, na, macht das noch einen Sinn bei Nierenkranken? Es ist so, es hat 2 große Untersuchungen bei Dialysepatienten gegeben und da hat man gesehen, Statine machen keinen Sinn. Offenbar ist es bei Dialysepatienten so, dass die an was anderem sterben und man weiß, dass die sterben an Herzrhythmusstörungen und nicht am Herzinfarkt meistens. Aber wie schaut es aus bei Nierenkranken, die nicht an der Dialyse sind? Und das war die größte diesbezügliche Untersuchung mit 9000 Patienten. Davon waren 2/3 noch nicht an der Dialyse, 1/3 war an der Dialyse. Und Sie haben auch hier gesehen, dass die Patienten, die nicht an der Dialyse sind, sehr wohl von einer Statintherapie profitiert haben. Der Niere bringt die Statintherapie nichts, aber kardiovaskulär dürfte die Statintherapie durchaus sinnvoll sein. Und wenn man sich das hochrechnet für Diabetiker, um so einen kombinierten Endpunkt von Tod, Herzinfarkt und Revaskularisation und Schlaganfall zu reduzieren, ist es doch so, dass wenn Sie 23 Diabetiker in der Subgruppe hier in dieser Sharp-Studie betrachten, dass Sie sozusagen einen Endpunkt reduzieren. Also bitte enthalten Sie Statine Ihren Diabetikern mit eingeschränkter Nierenfunktion nicht vor. Statine bringen etwas. Bei Dialyse kann man darüber streiten, aber vor der Dialyse gehört eigentlich jedem Diabetiker und meistens auch einem Nicht-Diabetiker wirklich eine Statintherapie. Und wenn man sich die rezenten Guidelines anschaut, dann schauen die zum Teil ein bisschen anders aus, als was mein Kollege gezeigt hat. Es gibt auch für Nicht-Nierenkranke ähnliche Richtlinien in Amerika, die aber sehr umstritten sind und sich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr an die europäischen anlehnen werden in nächster Zeit. Aber für Nierenkranke gilt im Moment eher eine Fire-and-Forget-Strategie und keine Treat-to-Target-Strategie. Wir wissen nicht, wohin wir wollen mit unserem LDL. Wir wissen nur, dass in die Therapie mit Simvastatin und in dem Fall mit Ezetimib etwas gebracht hat. Ja? Und eigentlich sagen uns die Guidelines, über 50 Jahre soll jeder Nierenkranke ein Statin haben und unter 50 Jahre auch, wenn er Diabetiker ist oder eine Gefäßerkrankung hat oder ein hohes Risiko hat, sei es familiär, Raucher, Hypertonie und so weiter. Also faktisch Statin für alle, kann man so grob drüber streuen. Es gilt fast immer, für unsere Patientin gilt es ganz sicher, 3-Kreatinin, Diabetes, koronare Herzkrankheit, PAVK. Also Statin nicht absetzen, Statin gehört hier wirklich als kardiovaskuläre Protektion wirklich dazu. Wie gesagt, 23 Leute behandeln und einen retten. Nebenwirkungen sind, wenn man es richtig dosiert, wie es in Studien gemacht wurden, eigentlich kein Problem. Wir brauchen uns nicht vor Lebertoxizität, vor Myotoxizität in Wirklichkeit fürchten. Sie sehen hier, dass also in dieser Meta-Analyse eigentlich Nebenwirkungen nicht vermehrt waren. Aber eines ist wichtig, Sie sollten sich an die Dosierungen halten, die auch untersucht wurden. Und da liegen wir natürlich schon zum Teil deutlich niedriger, als wir es gewohnt sind. Wir haben hier zum Beispiel das Atorvastatin des Sortis mit 20 Milligramm. Sie sehen beim Crestor, beim Rosuvastatin nur 10 Milligramm. Sie müssen die Dosen bei den Nierenkranken wirklich reduzieren, sonst gibt es Sicherheitsbedenken bei den Statinen. Ja, vom Kreatininanstieg angefangen bis über andere Toxizitäten. Aber wenn Sie diese Dosierungen verwenden, die in Studien untersucht worden sind, kann man sagen, sie liegen auf einer sicheren Seite und dann ist so, dass der Nutzen der Statintherapie deutlich überwiegt den Gefahren der Statintherapie. Na gut, wir haben uns jetzt mit einigen Dingen beschäftigt, die selbstverständlich sind, die vielleicht ein bisschen anders geartet sind bei Nierenkranken, aber gar nicht so unterschiedlich sind. Nun haben wir bei unserer Patientin aber noch andere Dinge. Wir haben ein Hämoglobin von 9,5, wir haben eine renal-metabolische Azidose und wir haben Probleme mit dem Calciumphosphatstoffwechsel, ein Phosphat von 1,9, das Sie gesehen haben. Das sind alles so kleine Laborveränderungen, über die man meistens so hinwegschaut. Und auf das möchte ich jetzt noch ganz kurz in einigen nur Schlüsseldias eingehen, ohne ins Detail zu gehen. Das sind für die Patienten wirklich wichtige Dinge. Es geht nicht nur um Blutzucker, Blutdruck und Lipide. Wir müssen bei Patienten mit Niereninsuffizienz auf andere Dinge aufpassen. Und Sie sehen hier in dieser Tabelle, was sich so verändert, wenn ein Patient zunehmend seine Nierenfunktion einschränkt. Sie sehen hier, dass unter einer GFR von 60 sich plötzlich das Risiko der Anämie verdreifacht. Vom Blutdruck braucht man nicht zu reden, der ist meistens hoch, das wissen wir eh und darüber haben wir gesprochen. Sie sehen aber auch, dass das Azidoserisiko hier sich plötzlich verdoppelt unter einer GFR von 45. Das sind aber Patienten, die vielleicht nur 1,5 Kreatinin haben. Dort beginnt das Azidoserisiko zu steigen. Und jetzt einmal ganz ehrlich, wer macht eine Blutgasanalyse bei diesem Patienten, um diese Nebenwirkung der Azidose auszuschließen? Wir müssen hier frühzeitig, und zwar ab einer GFR von 45 spätestens, sollten wir auch unsere Patienten anschauen, gibt es eine Anämie, wie ist der Eisenstatus, gibt es eine metabolische Azidose, wie ist das Parathormon, auf das komme ich noch zurück. Aber Sie sehen auch hier Probleme Phosphat. Auf das komme ich auch noch. Der Phosphatspiegel steigt unter 30 GFR an. Denken Sie an unsere Patientin 1,9. 1,6 ist im Labor. Meistens liest man drüber hinweg, na was ist schon 1,9? Aber Sie sehen, diese Veränderungen mit zunehmender Einschränkung der Nierenfunktion, die sind da. Und ich werde Ihnen jetzt in den letzten paar Dias, bevor wir alle nach Hause gehen, zeigen, warum das schon eine gewisse Bedeutung hat, uns nicht nur um Zucker, Blutdruck und Lipide zu kümmern. Nämlich der eine Punkt ist die renale Anämie. Es gibt viele Assoziationen, die zeigen, dass Patienten mit Anämie schlechter dran sind. Es gibt aber auch Interventionsstudien, die zeigen, wenn wir den Hämoglobinwert normal machen, sind die Patienten auch schlechter dran. Dann haben sie mehr Schlaganfälle zum Beispiel und profitieren überhaupt nicht davon. Ein Nierenkranker soll nicht Hämoglobine zwischen 13 und 14 Gramm pro Deziliter haben. Das ist nicht adäquat für einen Patienten mit Niereninsuffizienz. Nun, was werden wir diagnostisch machen? Wir werden natürlich schauen, ist das wirklich eine renale Anämie oder hat der Patient was anderes? Der kann natürlich jede Anämie haben. Das meistens sind Blutungsanämien. Die sollte man nicht übersehen. Hämokulttest sollten wir machen. Wir sollten natürlich auch entsprechend schauen, ist es, wie sind die Retikulozyten, B12, Folsäure und einen kompletten Eisenstatus. Das macht Sinn. Das Zweite ist, wir müssen wissen, wo wollen wir bei unseren Nierenkranken hin, wenn wir davon ausgehen, dass diese Patientin eine renale Anämie hat. Wir wollen zwischen 10 und 12 Hämoglobin. Wir wollen nicht drüber. Es gibt höhere Thromboseraten, höhere Schlaganfallraten und höhere negative Effekte durch Erythropoetine. Es gibt auch Negativdaten, Kanzerogenität, wenn jemand einen Krebs hat, dass Erythropoetine das vielleicht sogar fördern können. Also 10 bis 12, recht konservativ. Wie wollen wir das erreichen? Nicht durch ein Erythropoetin primär. Erythropoetine sind Wachstumsfaktoren mit auch Negativeffekten. Geben Sie niemals ein Erythropoetin in einen Eisenmangel. Sie stützen den Patienten unter Umständen eine Thrombozytose und den Katastrophen. Der erste Schritt ist, Sie machen eine Eisentherapie. Und zwar so lange, nicht so lang, wie im Labor steht, dass ein Eisenmangel da ist. Sie geben Eisen bis zu einem maximalen Ferritin von 500 und einer maximalen Transferinsättigung von 30%. Das können Sie über einige Monate durch eine Tablettentherapie machen, zum Beispiel hier Ferrogradomet Tadifaron. Im Ferrogradomet sind 105 Milligramm Eisen drinnen, also Tagesdosis 210. Im Tadifaron sind 80 Milligramm drinnen, das macht Sinn. Aktiferin, falls das jemand verwendet, hat 35 Milligramm Eisen. Ja? Also eine Tablette Aktiferin ist nicht viel besser als Placebo. Ich sage es nur dazu, weil das immer wieder sehr gerne gegeben wird. Entscheiden Sie sich für starke Eisentabletten. Der Patient resorbiert nur 10% davon. Also Sie brauchen eh schon 2-3 Monate, um halbwegs seine Speicher aufzufüllen. Also ordentliche Eisentabletten in ordentlicher Dosierung und geben Sie es bis zu diesen Grenzwerten. Nicht, wenn im Labor 100 steht und das alles normal aufhören. Die Eisenspeicher auffüllen. Wenn das nicht ausreicht, können Sie sich für eine Erythropoetin, also Erythropoese stimulierende Substanz entscheiden. Sie können sich, das sind die Substanzen, die es gibt, mit Ihren Biosimilars, das können Sie dann im Beipacktext nachlesen, wie man es dosiert, aber beginnen Sie eher gering mit einer kleinen Dosis, 10 bis 12 HB sollte angestrebt werden. Aber bitte immer zuerst oder bei jemandem, der vielleicht deutlich unter 9 Hämoglobin ist, mindestens zeitgleich mit dem Eisen anfangen. Nicht Erythropoetin geben und das Eisen missachten oder noch schlimmer, vielleicht gar nicht bestimmen, das Ferritin, weil dann können Sie wirklich, wie man in den Studien gesehen hat, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann, wirklich desaströse Dinge auslösen durch Erythropoetine. Nächster Punkt, renale Azidose. Ich habe Ihnen zuerst gesagt, bei der Ketoazidose keine Pufferung. Warum nicht? Ketonkörper werden verstoffwechselt zu Bicarbonat. Genauso bei Laktazidose kein Bicarbonat geben. Der Körper kommt aus der Laktazidose raus, wenn Sie die Sepsis oder den kardiogenen Schock beherrschen. Aber in diesem Fall ist die Ursache der Azidose eine gestörte Bicarbonatbildung in der Niere. Und da gibt es kein Substrat, aus dem die Leber wieder Bicarbonat regenerieren kann. Da gibt es kein Laktat, keine Ketonkörper. Diese Azidosen müssen Sie ausgleichen. Und es ist so, dass man weiß, dass bei Serumbicarbonatwerten unter 22 es zu Muskelkatabolismus kommt, zu einer Stimulierung der Osteoklasten. Der Knochen wird als Puffer missbraucht. Es wird Calciumphosphat und Calciumcarbonat aus dem Knochen herausgelöst. Es kommt zu einer Aggravierung der Osteopathie. Also Sie müssen hier wirklich schauen, Blutgasanalyse machen bei einer GFR unter 45 spätestens und dann auch rigoros eine Puffertherapie machen. Sie können magistral Backpulver verschreiben, Natriumbicarbonat. Sie können es, wenn Sie Ihre Patienten nicht mögen, auch als Backpulver geben. Nur das führt zur Neutralisation des Magensafts und zur Gasentwicklung und zum Aufstoßen. Und das ist nicht sehr nett, wenn Sie das tun. Aber man kann natürlich, wenn man ganz brutal ist, auch sagen, dreimal ein Löffel Backpulver am Tag. Ich würde es nicht machen. Der Patient sucht sich einen anderen Arzt. Ja? Aber wenn Sie das Backpulver, also das Bicarbonat, eingießen lassen in Gelatinkapseln, dann passiert es den sauren Magensaft, kommt in den Dünndarm, wird resorbiert und führt zu einer guten Pufferung. Oder einfacher, Sie nehmen das Acetolytgranulat, das ist eigentlich ein Pulver, das man auflöst im Wasser und trinkt, schmeckt grauslich, löst sich schlecht auf, aber es wirkt. Also bitte, Pufferung ist ein ganz zentraler Punkt. Und ganz zum Schluss komme ich noch auf das dritte Problem zurück, was auch meistens irgendwo bei Nierenkranken einem nicht so bewusst ist, worum es eigentlich geht. Wir wissen, Nierenkranke haben eine hohe Gefäßproblematik, eine hohe kardiovaskuläre Sterblichkeit. Wir wissen, sie haben mehr Frakturen, dem Knochen geht schlecht und wir haben im Labor Veränderungen, Stichwort Parathormon, Calcium, Phosphat. Und Sie alle kennen aus dem Studium diesen sekundären Hyperparathyroidismus, der sehr, sehr früh einsetzt. Denken Sie an die Tabelle zuerst, bereits bei GFR-Werten von 60 und mehr beginnt das Parathormon anzusteigen. Und der Trigger für dieses Parathormonanstieg ist das niedrige Kalzium, das niedrige Vitamin D und, das niedrige Vitamin D und das hohe Phosphat. Und Sie können verschiedene Dinge machen, um das Parathormon wieder runterzubringen, wenn es sehr hoch ist. Sie können dem Patienten Kalzium geben, Sie können schauen, dass Sie das Phosphat wieder in den Griff kriegen und Sie können ihm Vitamin D geben. Alles ganz logische Dinge. Nur auf der anderen Seite müssen Sie berücksichtigen, Sie haben es mit dem zu tun. Und schauen Sie sich hier mal in dem mittleren Bild an, hier in der Wand der Aorta ist mehr Kalk als in der Kortikalis des Wirbelkörpers. Ja? Es kommt offenbar zu einer Verschiebung der Verkalkung weg vom Knochen in Richtung der Weichteile. Also Sie werden sich wahrscheinlich hüten, zu viel Kalzium zu geben diesem Patienten, damit er nicht mehr verkalkt. Weil ich kann Ihnen sagen, das Kalzium, was Sie ihm geben, das weiß nicht, wo es hin soll bei diesem Patienten. Das geht einfach in die falsche Richtung. Und ein wesentlicher Modulator dessen, wohin der Kalk geht oder warum es zu diesen Problemen kommt, ist das Parathormon. Und das Parathormon, wenn es zu viel ist, wird der Kalk aus den Knochen rausgelöst und es kommt zur Verkalkung der Weichteile. Und wenn es zu wenig ist, das Parathormon, wird alles, was wir essen an Kalzium und Phosphat, kann nicht in den Knochen rein. Das heißt, es geht auch in die Weichteile. Das heißt, das Parathormon, wenn es zu hoch und zu tief ist, ist schlecht. Die Frage, was ist normal? Bei Dialysepatienten sagt man heute zwischen 2- und 9-fachen der oberen Norm, das heißt zwischen 150 und 600. Für Patienten vor der Dialyse, die Sie wahrscheinlich sehen, kann ich es nicht eindeutig beantworten, aber man geht davon aus, dass 2- bis 3-fach erhöhte Werte in Ordnung sind. Das heißt, wenn Sie einen Grenzwert von um die 70 haben bei Ihrem Parathormon, können Sie 150 bis 200 wirklich akzeptieren. Es ist schlimm, wenn Sie das Parathormon unter 60 runterbringen, weil dann landet der Patient hier quasi und dann kommt es auch zu Verkalkungen. Also Sie tolerieren Parathormonwerte vom 2- bis 3-fachen der oberen Norm. Das ist nicht guideline-konform, also zumindest nach den jetzigen Guidelines nicht, da steht einfach drin, man weiß es nicht, aber davon hat kein Mensch etwas. Nun, zusammenfassend, was sollen Sie jetzt tun, um diesen Verkalkungsprozess unserer Patienten zu reduzieren? Sie sollen einerseits Phosphat senken, das heißt den Patienten Diät beraten, besonders schlimm Eckerlkäse, Schmelzkäse, da sind Unmengen Phosphat drinnen, aber auch alle diese guten Käse französischer Herkunft und Parmesan sind Käsesorten, die extrem viel Phosphat haben. Recht gut sind alle topfigen Sachen wie und Cottage Cheese und diese Dinge, die man vielleicht nicht so gern isst, aber die sind ein bisschen nicht so schlimm. Sie haben leider in allen eiweißhaltigen Nahrungsmitteln Phosphat drinnen, aber die muss der Patient essen, damit er nicht katabol wird. Das heißt, Sie kommen um eine Phosphatbindertherapie irgendwo dann später nicht mehr hinweg. Und da sollten Sie Phosphatbinder nehmen, die nicht kalziumhaltig sind, weil wir gehört haben, Kalzium verirrt sich und weiß nicht, wo es hin soll und kommt zur Gefäßverkalkung. Also kalziumfreie Phosphatbinder, vor allem für Patienten, die schon verkalkt sind. Und was ist mit Vitamin D? Sie kennen alle Rocaltrol et Alpha, aktive Vitamin Ds. Naja, die kann man schon geben, um ein Parathormon vielleicht von 300, 400 wieder unter 200 runterzubringen, wo wir es haben wollen, 150, 200. Das ist schon richtig, aber nur so lange der Phosphatwert nicht ansteigt. Weil Vitamin D führt ja auch zur Phosphatresorption. Das darf man einfach nicht vergessen. Das heißt, Sie können mit Rocaltrol und et Alpha auch viel anstellen. Man kann es machen, solange Phosphat in Ordnung ist, aber dann muss man leider mit diesen Dingern auch weggehen. Und somit möchte ich auch zum Ende kommen und Ihnen den Tipp geben, auch für diese multimorbiden Patienten, die schlechte Nierenfunktion haben, einen schlecht eingestellten Diabetes haben, mit dem Blutdruck und mit den Lipide Probleme haben. Es gibt immer was, was Sie für diese Patienten tun können. Der Zucker alleine ist es natürlich nicht. Ja, der Zucker ist vielleicht das, was noch am wenigsten irgendwann einmal wichtig wird. Es ist sicher der Blutdruck und zwar auch Vorsicht vor den zu niedrigen Werten. Es ist sicher obligat die Statintherapie, die dazugehört. Und Sie sollten nie vergessen, sich um das Blutbild, das Phosphat, das Kalzium, das Parathormon und den Säure-Basen-Status zu kümmern. Und dann, glaube ich, haben Sie hier sozusagen das Spektrum dessen abgedeckt, was Sie auch für diese kränksten aller kranken Patienten und die multimorbiden Patienten wirklich tun können. Und damit möchte ich schließen.